Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Vera, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, wie Vera es geschafft hat, sich von einer atypischen Bulimie zu befreien und 9 Kilo abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit der lieben Vera, die, wie gesagt, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem 10-wöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank ist. Und uns in dieser Folge berichtet, wie sie es geschafft hat, innerhalb dieser 10 Wochen 9 Kilo abzunehmen und sich von einer atypischen Bulimie zu befreien. Und du wirst natürlich auch erfahren, was eine atypische Bulimie ist, falls dir der Name nichts sagt. Und ich hoffe wie immer, dass du ganz viel Motivation und Inspiration aus diesem Interview für dich mitnimmst. Ich hoffe natürlich auch so, dass es dir gut geht, dass du die Vorweihnachtszeit gerade genießen kannst, dass du dich nicht allzu sehr gestresst fühlst, sondern dich sozusagen auf dich besinnst. Ein kleiner Tipp noch, nächste Woche erscheint eine Folge zum Thema Rauhnächte. Und die starten ja immer am 24. bzw. 25. Dezember. Und falls du die Rauhnächte mal ausprobieren möchtest dieses Jahr, dann erhältst du von mir nächste Woche, nicht nur von mir, sondern auch von einem wunderbaren Interviewgast, eine Anleitung dazu. Also falls das dann ein Thema ist, das dich schon lange interessiert und du vielleicht nach einer Anleitung gesucht hast, hör unbedingt nächste Woche mal in den Podcast rein, am besten gleich am Dienstag. Da bekommst du nämlich diese Anleitung. Und wie gesagt, ich habe ja auch ein kleines Weihnachtsgeschenk noch für euch. Und zwar am 29.12. um 10 Uhr halte ich wieder ein kostenfreies Online-Seminar. Und das ist ein ganz neues Webinar, nämlich der Wunder-Workshop, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Der Titel sagt eigentlich schon alles, was wir in diesem Webinar machen. Und ich freue mich mega drauf. Ich bin ja ein Riesenfan von Manifestieren und erlebe ja die Wirkkraft davon selbst in meinem Leben täglich, muss ich wirklich sagen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, euch das Thema auch näher zu bringen. Und deswegen habe ich auch diesen Workshop entwickelt und würde mich total freuen, wenn ihr teilnehmt an diesem Workshop. Und anmelden könnt ihr euch über den Link in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und es ist ein Live-Webinar und ich nehme mir am Ende auch immer ganz viel Zeit, auch auf eure Fragen einzugehen. Deswegen ja, lohnt es sich auf jeden Fall, live mit dabei zu sein. Falls du aber nicht oder keine Zeit hast um 10 Uhr, kannst du dich trotzdem anmelden. Dann bekommst du durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau. Und ja, ansonsten wisst ihr ja, freue ich mich auch immer, wenn ihr mich bei Instagram besuchen kommt. Auch da manifestieren wir ja mittlerweile jeden Tag schön gemeinsam in meiner Story. In dem Daily Shine mentalen Fitnessstudio bekommst du jeden Tag Affirmationen, die dir beim Manifestieren auch helfen. Also komm auch gerne da vorbei. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Genau, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Vera, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Ja, mein Name ist Vera. Ich bin noch ein paar Wochen 45 Jahre alt, wohne im Rheinland ganz nah an der niederländischen Grenze, bin vom Beruf Sozialarbeiterin in der Schule und nebenbei Trainerin in einem Sportverein und habe jetzt gerade am Lifestyle-Schlank-Programm teilgenommen von Januar bis jetzt kurz vor Ostern.
Ja, sehr schön. Und ja, ich frage ja immer zu Beginn, ob ihr uns mal mitnehmen könnt auf eure Reise, die euch dann letztendlich zum Programm geführt haben. Also wie hat das bei dir angefangen, dass du dich in deinem Körper nicht wohlgefühlt hast oder mit deinem Essverhalten nicht wohlgefühlt hast?
Also mit dem Körper nicht wohlgefühlt, das kam erst so ums 25., 30. Lebensjahr herum. Das mit dem etwas skurrilen Essverhalten, muss ich sagen, war tatsächlich irgendwie schon immer in meinem Leben. Ich habe schon recht früh, also meine Erinnerungen gehen da tatsächlich schon an das Ende der Grundschulzeit angefangen, Süßvorräte zu plündern, Süßigkeiten vom Taschengeld zu kaufen, Essen irgendwo zu bunkern, heimlich zu essen, etc. Das hatte aber, bis ich, ja, wie gesagt, Mitte 20 war, relativ wenig Auswirkungen, weil ich sehr viel Sport gemacht habe, mein ganzes Leben lang. Ich habe Handball gespielt, auch leistungsbezogen, also mit dreimal die Woche, zwei, dreimal die Woche Training, am Wochenende Spiel, Trainingslager und was alles so dabei ist, Saisonvorbereitung. Und da hatte das nie so die extremen Auswirkungen, dass ich da vor 25, 30 da sehr viel zugenommen hätte. Als ich dann der Leistungssport so ein bisschen zum Ende neigte, einfach aus Altersgründen, wie das noch ganz normal ist, so in Ende der 20, Anfang der 30er. Und dann kam noch eine Schwangerschaft hinzu und das Leben in der Familie gestaltete sich etwas anders. Da fing das natürlich an, Auswirkungen zu haben. Und da hat es dann auch etwas Auswirkungen auf meinen Körper gehabt. Diäten habe ich auch immer schon gemacht. In jeder Saisonvorbereitung war wieder klar, oh Gott, ich muss laufen, da muss ein paar Kilos runter, sodass wir, oder ich, meine Mannschaftskollegin glaube ich nicht, dann auch immer so Schwankungen über das Jahr hatte. Da habe ich dann auch alles von Hohlsuppendiät über Weight Watchers, alles das, was damals war ja noch analoge Phase, was in der analogen Welt bekannt war, genutzt. Später dann, als die Apps dazu kamen, die klassischen Apps immer mal wieder, ob jetzt Weight Watchers App oder LiveSum oder Yasio oder wie sie alle heißen, alles mal ausprobiert, alle möglichen Online-Programme mal ausprobiert. So kam es dann schon dazu, dass es immer wieder schwankte und dann aber sich trotzdem irgendwie im Griff hielt, bis halt der Sport so ein bisschen wegfiel, zumindest der Leistungssport, und es dann erstmal sich bezog auf Spazierengehen, Radfahren, Kind beschäftigen, was man so macht als junge Mutter.
Ja, und ich würde gerne nochmal einhaken, weil du ja gesagt hast, eigentlich war das Essverhalten schon als Kind nicht ganz in Anführungsstrichen normal, was immer normal am Ende heißt, aber du hast irgendwie, wenn du zurückdenkst, das Gefühl, das war damals schon nicht ganz, ja, das, was man normal oder ganz unbefangen oder unbeschwert. Was würdest du sagen aus heutiger Sicht? Oder wie würdest du das begründen? Kannst du das an irgendwas festmachen, warum das von Anfang an irgendwie kein natürliches Verhältnis war?
Ja, wie bei vielen war jetzt nicht immer alles so super optimal familiär bedingt. Bin in eine Situation reingeboren, die familiär etwas stressiger war, als drittes Kind nicht ganz geplant. Das war schon von Anfang an nicht so optimal vom Start. Und so war ganz schnell, weil meine Eltern dann auch selbstständig waren, viel gearbeitet haben, das Essen ganz schnell ein Trost. Also wirklich früh, wie gesagt, früh Grundschulzeit fängt das schon an. Es war immer so ein Trost, das war immer da, das hatte immer Zeit. Im Nachhinein, jetzt mit viel Reflexion, habe ich verstanden, das konnte ich kontrollieren. Ne? Ob jetzt die Bezugspersonen da waren oder nicht, konnte ich halt nicht kontrollieren. Die waren, mussten halt manchmal arbeiten, was jetzt gar kein Vorwurf sein soll. Das gehört einfach zum Leben dazu. Ne? Aber das Essen, das war da. Also wenn ich es in irgendeiner Form Geld auftreiben konnte oder den Leckerschrank gefunden habe, meine Mutter hat dann auch irgendwann die Süßigkeiten besser versteckt und so Aktionen. Also wir hatten jeden Tag Ostern. Dann war es halt da. Das konnte ich kontrollieren. Das war verfügbar. Und die Bezugsperson halt nicht immer so, wenn ich sie gerade haben wollte. Was, wie
Gebraucht
gesagt, normal ist,
hätte.
aber ich habe halt eine Ersatzbefriedigung gefunden, die sich halt bis ins heutige, bis jetzt bis 45 immer wieder reingezogen hat. In Phasen, wo es stressiger war, habe ich immer wieder dann wieder mehr zu tatsächlich süßen Schokoladekekse, sowas ist eher so mein Ding gegriffen. Ich habe auch zwischendurch mal eine Phase gehabt mit Mitte 30, wo ich sehr viel Gewicht verloren habe. Und ab da war es auch etwas besser. Da habe ich auch therapeutisch gearbeitet, um dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Daher kann ich heute auch reflektieren, woran es lag oder wo es vermeintlich dran lag. Und da haben sich dann in den letzten Jahren, dann über 8 Jahre, wieder ein paar Kilos draufgeschummelt. Also jedes Jahr so 5, was nicht eklatant viel ist, aber wo ich dann jetzt gesagt habe, okay, du musst jetzt noch mal ran und du musst mal irgendwas finden, was sowohl therapeutisch als auch ernährungsberatertechnisch richtig ist. Weil mit Ernährung kenne ich mich aus, vom Sport her. Ich habe auch mal eine Online-Ernährungsberater-Ausbildung während der Corona-Zeit gemacht, weil ich einfach Langeweile hatte. Und also das Wissen ist da. Die therapeutischen Teil hatte ich ja auch gemacht, Mitte meiner 30er Jahre, wo ich dahinter gekommen bin, wo es sitzt. Aber das Zusammenbringen, das kriegte ich alleine nicht hin.
Und hat dir das Programm geholfen dabei, das zusammenzufügen?
Ja, weil das Programm im Gegensatz zu therapeutischen Ansätzen, gerade wenn sie tiefenpsychologisch sind, da guckt, was ist der Grund? Wie möchtest du das anders, also reframen sozusagen? Wie möchtest du das anders machen? Und wie möchtest du es vielleicht Zukunft anders machen? Also wenn jetzt der Grund fürs Essen Langeweile ist, was ist der tiefer liegende Grund vielleicht sogar, oh, ich fühle mich einsam? Und dann, was kann ich vielleicht tun, um die Einsamkeit in dem Moment zu bekämpfen? Weil Schokolade macht ja jetzt nicht weniger einsam. Also kann ich vielleicht eine Freundin anrufen oder mit irgendjemandem quatschen oder mal eine Runde mit jemandem spazieren gehen, gehe aus dem Setting raus oder. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, das fehlte zwischen Therapie und Ernährungsberatung.
Ich verstehe, was du meinst. Du meinst eben, dass der Coaching-Ansatz, also Coaching ist ja sehr lösungsorientiert und arbeitet viel eben auch mit Werkzeugen, die man auch an die Hand bekommt. Und die Therapie oder die Form der Therapie, die du auch gemacht hast, ist ja eher prozessbezogen, ne? Da ist es eben, man viel aufarbeitet, indem man viel spricht, viel reflektiert und vieles löst sich dann auch tatsächlich in Therapien wie von selbst, aber über einen Zeitraum. Aber es ist eben nicht so, dass man eben da bestimmte Werkzeuge immer mit in die Hand, an die Hand bekommt, sagt so, jetzt verstanden und gleich in die Umsetzung. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, genau, sozusagen die Umsetzung im Alltag, die fehlte noch. Also mich hatte, was ich vielleicht anderen vielleicht voraus hatte, war wirklich schon zu verstanden zu haben, wo der Punkt liegt. Das ist natürlich ein Vorteil, da kommt man vielleicht dann weiter. Und ich hatte natürlich den Vorteil zu wissen, welche Ernährungsform passt für mich, mit welcher Ernährungsform verliere ich Gewicht, was funktioniert für mich. Bei mir ist es tatsächlich notieren, aufschreiben, reflektieren, Kalorien zählen. Und das funktioniert für mich. Aber genau der Punkt, wie komme ich aus so einem, ich sage jetzt mal, aus so einem Fressfleck raus, wenn er sich anbahnt.
Ja, und was hast du da für dich rausgefunden?
Ich werde weiter daran arbeiten, aber so ein Punkt ist tatsächlich Setting ändern. Also wenn jetzt bestimmte Settings triggern mich da, also triggern ist übertrieben, das wäre zu hoch, aber fordern mich da heraus, dann noch was zu greifen. Das ist so auf der Couch zur Ruhephase zu bringen und dann irgendwie Fernsehen zu gucken. Gerne in meiner so nachmittäglichen Pause, bevor die abendlichen Sportkurse gehen. Kalorien nachfüllen, damit man Energie hat. Und da habe ich gedacht, es hilft mir mehr, jetzt wirklich mich hinzulegen, vielleicht sogar ins Bett, eine Meditation anzuhören oder auch einfach wirklich mal ausruhen. Ne? Die Energie anders füllen als über den Magen. Mal kurz ausruhen, einen kleinen Nap und mal kurz vielleicht schlafen, Meditation, was auch immer. Da haben auch deine Audios gut geholfen. Ich habe die zwar fast alle nicht zu Ende gehört, aber sie haben mir dabei gut geholfen.
Weil du
Ich bin
eingeschlafen
eingeschlafen.
bist, oder?
Ja, aber das war, am Ende hat es ja den Zweck erfüllt.
Ja, total.
Ich brauche in dem Moment eine Pause, wenn ich vom einen Job komme und in den anderen reingehe. Und wenn ich dann aufgestanden bin und tatsächlich noch Hunger hatte oder Hunger hatte, dann habe ich was gegessen. Das war aber dann auch okay. Dann war es ja nicht, weil ich erschöpft war und Energie brauchte, sondern weil der Magen leer war. Das ist ja eine andere Nummer.
Ja, definitiv. Ja, das verwechseln wir ja ganz oft. Unser Körper, ehrlicherweise, schickt uns da manchmal auch die Signale, die wir auch leicht falsch verstehen können, weil Essen eben immer eine sehr, sehr schnelle Form von Energie ist, aber eben leider nicht eine sehr nachhaltige, ne? Also gerade nicht, wenn wir dann Schokolade oder sehr zuckerhaltige oder fetthaltige Lebensmittel essen, dann bleibt die Energie eben, also oder bekommen wir kurz Energie, um sie gleich danach wieder zu verlieren. Und dann ist unser Körper noch erschöpfter, weil er sich dann ja erstmal diese ganzen Gifte sozusagen wieder abbauen muss. Und ganz oft brauchen wir wirklich in den Momenten einfach nur mal kurz Ruhe, Entspannung. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen und was dann auch nachhaltiger ist. Und natürlich, wenn du dann merkst, jetzt habe ich immer noch Hunger, dann ist es ja auch richtiger Hunger, ne? Also,
Ja.
und nicht das kleine Doping, das uns irgendwie wach und energetisch hält. Ja, sehr schön. Also das Setting zu ändern, die Audios haben dir geholfen. Gibt es noch was, was dir in solchen Situationen hilft?
Was mir tatsächlich in den Situationen dann wirklich hilft, auf mich zu hören, also wirklich nochmal in mich reinzugehen, zu reflektieren. Also in den Situationen, ich habe halt in den letzten 2, 3 Jahren gemerkt, wo ich auch dann nochmal zugenommen hatte, dass, und weil ich halt einfach viel Stress hatte, aber okay, soll keine Ausrede sein, sondern dass ich da wirklich nach Hause komme gegen 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, dass ich dann wirklich das einfach in mich reingeschaufelt hatte. Es musste schnell gehen und sowas. Und da auch nochmal zu gucken, was esse ich mittags, damit das länger hält, damit ich nicht so in dieses Tief falle um 3, 4, 5 Uhr, je nachdem, wann ich komme. Was esse ich dann, damit ich abends meine 1, 2 Sportkurse schaffe? Da braucht man einfach auch Energie für. Und da war dann auch, da kommen wir zum Thema Glaubenssätze, dann immer so der Glaubenssatz, ja, ich mache ja gleich Sportkurse. Da kann ich ja jetzt ordentlich essen. Ja, ordentlich wäre gut gewesen. Ich habe aber halt unordentlich gegessen. Alles durcheinander und einfach viel Energie. Dass ich da auch für mich dann nochmal gucken musste, okay, was brauchst du an Energie jetzt für die restlichen Stunden? Was wird dir gut tun? Welche Nahrungsmittel halten dich auch über 2, 3 Stunden wach, dass du danach nicht wieder wach und sind satt, damit du
Satt, ja.
danach nicht wieder in den Heißhunger fällst, wenn du dann nach Hause kommst.
Ja, super wichtig. Und manchmal ist das, also ich weiß auch gar nicht, warum wir manchmal so sind, dass wir uns die paar Minuten, die das mal dauert, oder selbst wenn es eine Stunde ist, dass wir uns mal wirklich damit beschäftigen und auch vielleicht mal ein bisschen recherchieren und gucken und dann auch ausprobieren, weil das macht ja so einen großen Unterschied, ne? Ich mache ja immer dieses Beispiel, dass ich früher total viel Brot immer morgens gegessen habe, weil ich einfach Brot total lecker finde und weil das für mich auch total abwechslungsreich ist, weil du dann halt, konnte ich mal ein bisschen Käse und dann aber mal wieder Marmelade und dann wieder was Salziges und so. Und ich habe wirklich so viel Brot früher gegessen, immer zum Frühstück, und hatte halt wirklich 2 Stunden später wieder extremen Heißhunger. Ne? Und also erstmal war ich fix und fertig vom Frühstück und wäre am liebsten immer wieder ins Bett gegangen, weil ich mich einfach so den Magen vollgehauen habe. Und ich war nie zufrieden. Ne? Also bei mir hätte es auch immer weitergehen können. Ich musste mich dann immer zwingen, irgendwann aufzuhören. Es kam nie so ein wirkliches, ach, jetzt ist auch mal gut, ne? Jetzt bin ich zufrieden, satt und happy. Sondern es war immer so ein, okay, ich glaube, ich sollte mal aufhören. Und dann war ich dann fix und fertig und plus hatte ich 2 Stunden später wieder extremen Heißhunger. Und
Ja,
ich
das.
habe so lange Jahre so gemacht, bis ich mir irgendwann mal die Zeit genommen habe, darüber mal wirklich nachzudenken und zu sagen, was machst du da eigentlich jeden Tag? Ne? Das eigentlich tut dir das doch überhaupt nicht gut, dieses Verhalten. Und dann auch angefangen habe, also ein bisschen auszuprobieren, was ich eigentlich wirklich brauche, was mir wirklich Energie auch gibt, um gut in den Tag zu starten, wie viel ich auch brauche. Und ja, manchmal braucht es einfach so diese Zeit, die wir uns mal dafür nehmen, das wirklich zu reflektieren und dann eben auch ein bisschen zu recherchieren und auszuprobieren. Und wenn wir da Lösungen für uns finden, dann helfen die uns langfristig natürlich auch. Ne?
Ja, das Brotthema war tatsächlich auch meins. Weißbrot mit Nutella. Also das war so ein ganz beliebtes Nachmittagsding. Jetzt habe ich 2 Teenager im Haus, die auch keinerlei Gewichtsprobleme haben. Zumindest objektiv gesehen, subjektiv ist das bei Teenagern schon mal anders. Aber objektiv haben die überhaupt kein Gewichtsproblem und dürfen durchaus Nutella essen. Das heißt, die Variante ist, aus dem Haus zu verbrennen, ist nicht gegeben. Ebenso Weißbrot. Ist auch jetzt, die haben sie halt mal gerne, darf ich auch weiter im Haus halten. Das heißt, da muss ich einfach lernen, damit umzugehen. Andere haben es, die jetzt die Kinder schon aus dem Haus haben oder keine da haben oder keinen anderen Menschen in ihrem Haus, können das ja einfach rausschmeißen, aber es ist, wie es ist. Und da kommt dann das, was ich bei dir total toll fand, dieser MacGyver-Ansatz, lösungsorientiert arbeiten. Also das ist auch so mein Ding. Veränderungen sind für mich kein Thema. Ich bin so ein bisschen hyperaktiv. Veränderung geht für mich immer gut, habe ich gerne, am besten jeden Tag eine. Und lösungsorientiert arbeiten fand ich auch einen Ansatz, der mich total in den Podcast schon gepackt hat, was mich überzeugt hat, das mitzunehmen. Also, was mache ich mit dem Nutella? Ich stelle es einfach erstmal aus Sichtweise und bereite mir morgens was vor, was ich mittags dann essen kann. dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, nach dem braunen Glas zu greifen und sondern irgendwie entweder eine Quark mit Früchten oder vielleicht einen Porridge, wie heißt die, Overnight Oat oder sowas, irgendwo schon im Kühlschrank habe oder irgendwas anderes, vielleicht eine Skyr gemischt schon vom Aldi oder was, keine Ahnung, sowas, was halt fertig ist, was so ein bisschen süßen Geschmack hat, weil den brauchte ich dann halt damit, das ist so ein bisschen psychisch, aber ist ja okay, darf man ja in deinem Programm auch, ist ja nicht alles verboten, ist ja auch kein Zucker verboten. Und dann habe ich das dann schon fertig gehabt und konnte dann nach der schnellen Lösung greifen, nach dem Ausruhen, wenn dann doch der Hunger kam. Der tatsächlich, der ist auch körperlich, aber halt nicht nur, ne?
Ja, klar. Und man darf ja auch mal einen Hieper oder so haben. Und ich sage ja auch immer, also ist, so wie du gerade gesagt hast, in meinem Programm gibt es ja in dem Sinne überhaupt gar keine Verbote. Jeder soll ja schauen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und ich glaube, alles in Maßen ist immer total okay. Nur es gibt eben Lebensmittel, die können wir vielleicht in Maßen gar nicht genießen, so wie bei mir mit dem Brot. Ne? Ich kenne da einfach, ich kenne da keinen Stopp. Also wenn ich einmal anfange, dann tue ich mir da wahnsinnig schwer, eben auch aufzuhören. Und es gibt eben andere Dinge. Ich bin jemand, ich kann super gut mal irgendwie einen kleinen Schokoriegel oder sowas essen und dann oder einen Keks essen zum Kaffee oder so und bin dann so schon voll befriedigt, was den Zuckergehalt angeht. Und da tue ich mir gar nicht schwer, so also auch da immer mal zu schauen, dass es ja nicht alle Lebensmittel meistens sind, sondern dass es eben gewisse Lebensmittel gibt, die uns triggern und die uns dazu, wie sagt man, verführen. Ja, das im Übermaß zu genießen, in Anführungsstrichen.
Ja, also bei mir sind es tatsächlich Gummibärchen. Es gibt so Gummibärchen, die haben so einen weißen daran, so Frösche oder sowas. Also die tatsächlich, wenn die bei uns im Haus auftauchen, das hilft auch nicht, dass ich denke, das kann jemand anders essen, die verschenke ich immer gleich. Also entweder an einen der irgendwie im verlorenen Haus lebenden Teenager oder an Freunde. Und also wenn ich die da habe, die sind tatsächlich Kryptonit. Die sind. Aber das musste ich auch lernen. Ich verbinde damit irgendwie, wir hatten mal eine Zeit lang in einem anderen Job so eine Phase, das war immer so schön gemeinsames, diese Gummibärchen essen. Die haben wir dann in stressigen Phasen in dem damaligen Job, wenn es total stressig war, standen sie da und die haben uns dann alle sozusagen verbunden. Und das habe ich irgendwann rausgefunden. Ich dachte, das war, weil du damals immer so gerne Gummibärchen mit den Kollegen gegessen hast. Das war nett. Und das ist irgendwie nicht rauszukriegen aus mir. Das Gummibärchen essen, wenn Stress ist, total super ist. Gut, die sind nicht mehr, wohnen nicht mehr bei uns. Die müssen auch sofort ausziehen, wenn sie aus Versehen einziehen.
Ja, das ist, wenn das möglich ist, auch meistens die weiseste Entscheidung, ne, da, wo wir uns dem nicht ständig aussetzen müssen, das dann auch nicht zu tun und sagen, uns selber zu sagen, ja, wir müssen uns da jetzt mal zusammenreißen können oder so, sondern das ist auch in Ordnung.
Ja, und es ist anders als Brot, ja kein Nahrungsmittel, was sich im normalen Haushalt befindet.
Ja,
Also
genau.
ein Haushalt kommt gut zurecht, auch mit allen möglichen Mitgliedern, ohne dass da Haribo-Frösche oder Gummifrösche oder sonst irgendwas rumläuft. Also
Genau.
funktioniert ja wunderbar.
Ja, und ich sage auch immer, also die meiste Disziplin haben die Menschen, die sich ein diszipliniertes Umfeld schaffen, ne? Also wir müssen uns da wirklich nicht immer so schwer machen, da wo es geht. Da sollten wir auch wirklich schauen, dass wir diese Auslöser nicht um uns rum haben, weil die erschweren uns einfach nur das Leben. Und das ist ja Energie, die wir woanders viel besser einsetzen könnten.
Ja, ich sag, das Disziplinkonto ist irgendwann leer. Ne?
Ja,
Also,
klar.
wenn man so morgens aufsteht, dann ist das noch relativ voll. Aber wenn man so den ganzen Tag diszipliniert sein muss, und das muss man halt auch schon mal auf der Arbeit üblicherweise, um seine Sachen fertig zu kriegen, dann muss man es vielleicht auch, wenn man den Haushalt noch teilweise mitführt, sein, um die Wäsche dann doch zusammenzulegen. Und dann muss man das vielleicht auch noch sein, weil die Steuererklärung fertig gemacht werden muss, wenn man das denn als seine Aufgabe hat. Und dann auch noch beim Essen. Das wird irgendwann schwierig. Das Disziplinkonto ist bei vielen Menschen halt abends um 6 leer. Und dann kommt die Couch. Also bei mir war es dann eher nachmittags, wo die Couch kam. Aber irgendwann ist das Konto leer. Und dann muss man erst das wieder füllen irgendwie.
Genau, und dann führt es eben oft dazu, dass wir uns dann selber wieder enttäuschen und ja, das führt dann wieder zum emotionalen Essen und deswegen sage ich ja, ist ja auch eins meiner Mottos im Programm, machst dir so einfach wie möglich. Ja, also wir sollten immer schauen, dass wir es uns einfach so einfach wie möglich machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben das auch dauerhaft auch umstellen können, viel, viel höher, als wenn wir es uns zu schwer machen.
Ja, und was auch ganz schön ist, dass es halt jeder so seins finden kann. Nur jeder kann so seine Regeln festmachen und auch sein Tempo festlegen. Und wenn es Menschen gibt, die halt nicht so veränderungsbereit sind, die haben ja mehr Zeit oder die können sich mehr Zeit geben. Oder wenn jemand halt unbedingt auf Low Carb, was weiß ich, was schwört oder auf die und diese oder Weight Watchers oder was auch immer, das ist ja okay. Und das ist auch dann das innere HB-Männchen, sage ich immer, die Jüngeren vielleicht eher Rumpelstilzchen, die sich an das HB-Männchen nicht mehr erinnern, dass sich dann auch nicht so wehrt, weil ich habe ja mir die Regel festgesetzt, bestimmte Kalorienanzahl am Tag, mittags eine Mittagspause und so viel Sporteinheiten die Woche, das ist ja meine Regel. Wenn jemand anders sagt, absolut kein Sport, andere Kalorieneinheiten oder absolut nur 30 Gramm Zucker oder was auch immer, man wehrt sich nicht so dagegen, als wenn ich jetzt irgendwie ein Bikini-Bootcamp das 44. mache oder sowas. Ne?
Ja, weil es eben
Und
deine
dann,
Entscheidungen sind und weil du
ja.
eben weißt, auch die sind nicht in Stein gemeißelt, weil ich ja auch immer sage, wir überarbeiten ja den Lifestyle-Plan dann auch nochmal 3 Wochen später. Ne? Wir machen den immer in Schritt 4 und in Schritt 8 schauen wir uns dann nochmal an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und das ist ja auch was, was ich euch sozusagen auch über das Programm hinaus mitgeben möchte, dass, ne, die Umstände, die verändern sich, man selber verändert sich. Ne? Es muss auch nicht heißen, dass das, was du heute machst, für dich jetzt ein Leben lang funktioniert, sondern dass wir da immer wieder drauf schauen und sagen, okay, was funktioniert nicht und wie kann ich es wieder so hindrehen, dass es wieder funktioniert. Ne? Also das auch mit dem, was du vorhin meintest, mit diesem lösungsorientierten Denken, das ist mir ganz, ganz wichtig auch im Programm.
Ja, also man wird quasi gezwungen, lösungsorientiert zu denken. Was heißt gezwungen? Also von dir dahin geführt, so ist es netter gesagt. Weil viele Menschen, auch mit denen ich jetzt auch im sportlichen Bereich oder wo auch immer im Leben als Sozialarbeiterin zu tun haben, sie suhlen sich so im Problem. Einmal von links, einmal von rechts. Und je länger man sich im Problem suhlt, desto dreckiger wird man ja. Also, ne, wenn man das Bild behält. Und das finde ich so super, dass du dann auch sagst, okay, wir gucken jetzt nochmal, wo sind da die Sachen auch in der begleitenden Gruppe, wo du immer wieder auch nochmal hinführst. Und schaut mal dahin nochmal, schaut nochmal dahin. Es gibt Menschen, die tun sich da schwieriger. Und das wird sich mit Sicherheit auch aufs andere Leben übertragen. Und wenn man es schafft, beim Essen auf eine Lösung zu gucken, schafft man es vielleicht auch bei Stress mit den Kindern, Arbeitgeber, was auch immer, auf eine Lösung zu gucken.
Ja, total. Das ist ja, das sage ich auch immer, ne? Ich möchte sozusagen, dass wir eine neue Form des Denkens etablieren. Und wie du sagst, die überträgt sich ja auf alle Lebensbereiche, weil es ist ja immer alles da, ne? Wir können ja, wie du auch gesagt hast, wir können aufs Problem schauen, dann sehen wir halt nur das Problem. Oder wir können Richtung Lösung schauen und dann finden wir auch die Lösung. Und manche Menschen haben einfach aber auch das Glück, dass sie das von klein auf irgendwie so von zu Hause mitbekommen haben, andere eben weniger. Aber es ist zum Glück etwas, was man wirklich auch trainieren kann, was ich auch jetzt mit der Erfahrung, die ich ja mit vielen Menschen habe, auch wirklich ja regelmäßig sehe, dass ich das auch wirklich langfristig umstellen kann, ne? Wenn man einmal anfängt, da ins Training zu gehen, dass sich da auch was neu verschaltet und ja dann die ersten Gedanken irgendwann mal nicht mehr auf das Problem gerichtet sind, sondern eben auf die Lösung. Und ich glaube, das ist eben ganz, oder das hat einen ganz massiven Einfluss einfach auf die Lebensqualität. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also was ich aus deinem Podcast ja mitgenommen habe, dass du das auch aus dem Elternhaus gelernt hast und du ja auch berichtest, das war ein Elternhaus mit selbstständigen Menschen und das hatte ich halt auch. Ich glaube, wenn man so eine Firma führt, ist es vielleicht auch nochmal, dass man es von den Eltern dann sieht. Ne? Oh, die haben ein Problem, die müssen das lösen, sonst ist halt die Firma kaputt, wie auch immer. Ne?
Ja, das
Und
stimmt.
da haben wir beide, sag ich jetzt mal, wir vielleicht den kleinen Wettbewerbsvorteil. Dafür haben andere vielleicht irgendwo anders einen Wettbewerbsvorteil in dem Programm. Ne? Nur weil man das vielleicht mit der Lösungsorientierung noch nicht so gut kann, kann man aber vielleicht was anderes. Vielleicht mehr ist man besser in der Achtsamkeit, als ich es bin oder jemand anders. Oder man ist besser im Zuhören, als ich es vielleicht bin oder was auch immer. Ne? Oder im Wahrnehmen. Und daher Sollte jetzt auch niemand sagen, oh Gott, ich kann sowas nicht, das nicht antreten. Nee, das ist genau wie zuhören, das kann man lernen, im besten Fall.
Ja, hundertprozentig und klar, ne? Also ich denke immer, alles ist eigentlich sehr fair verteilt. Also was wir an Fähigkeiten haben und da ist nichts besser oder schlechter, aber es ist ja auch schön, wenn wir uns gegenseitig dann darin unterstützen können, ja, unsere Fähigkeiten auch auszubauen einfach. Ja, ich denke mir auch ganz oft im Programm, also ich liebe das Programm ja auch, weil ich ja so ein ja, durch die Fragen an Julia-Gruppe ja auch mal sehr viel mitbekomme und auch da, also ich gebe da zwar Antworten, aber ich lerne auch aus den Fragen immer gleichzeitig total viel für mich wieder. Und das ist ja eigentlich immer ein Austausch, ein Tauschgeschäft.
Ja, vielleicht bist du deswegen, also bist ja sehr geduldig. Das muss ich ja doch sagen. Ich war in der, das, dieses Gruppensystem, ich habe mich irgendwann tatsächlich nur noch ab und zu reingelesen, weil es mir zu anstrengend war. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich habe gedacht, Mensch, die Julia, die hat eine Geduld. Jetzt stellt eine Person die fünfte Frage und sie hat immer noch Geduld. Oder das ist die Frage, habe ich jetzt doch schon dreimal gelesen. Und du hast dann immer wieder mit einer wirklich hohen Geduld auch geantwortet, wo ich gedacht, da würde ich gerne was von dir lernen, was so Geduld angeht mit anderen Menschen, mit lernenden Menschen. Das würde mir, glaube ich, auch in meinem Arbeitsfeld, wo ich jetzt arbeite, in Schule helfen, dass ich dann noch was mehr Geduld mit lernenden Menschen, noch mehr Geduld mit lernenden Menschen habe. Vor allen Dingen bei Kindern geht es immer noch, lernen, bei Kindern weiß man, die können es nicht, bei Erwachsenen geht es einem manchmal verloren, dass die das ja vielleicht auch nicht können.
Ja, ich
Da
glaube,
hast
also.
du wirklich die toll begleitet, das muss ich ja nochmal sagen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich mache das auch wirklich gern und ich würde jetzt von mir selber auch nicht behaupten, dass ich der geduldigste Mensch in allen Lebenslagen bin. Aber ja, ich glaube, da hat das für mich gar nicht mehr so viel mit Geduld zu tun, sondern es ist eher Verständnis. Also ich versuche immer zu sehen, ne, also wenn jemand eine Frage stellt, dann ist das ja immer erstmal auch, also braucht es ja auch erstmal ein bisschen Überwindung und Mut. Und ich denke mal, das stellt ja keiner Fragen, um mich jetzt irgendwie meine Geduld herauszufordern, sondern da ist ja immer ja ein Leidensdruck irgendwo dahinter. Und deswegen, ich versetze mich dann eigentlich immer in mein Gegenüber und versuche zu fühlen, was der gerade fühlt. Und da habe ich immer großes Verständnis. Und ich glaube, das nimmt man dann vielleicht als Geduld wahr, aber sehr gut ist. Ja, mega.
Aber da habe ich dann gedacht, da habe ich dann, das war ein Teil, den ich dann für mich von dir gelernt habe, tatsächlich ganz speziell, dass ich gedacht habe, okay, ja, setz dich mal auf den Stuhl des anderen und schau mal aus dieser Seite des Tisches. Das ist ganz verständlich, dass der Mensch die Frage stellt, weil er oder sie es einfach noch nicht gelernt hat. Und nur weil jemand erwachsen ist, heißt es nicht, dass jemand schon alles gelernt hat. Das,
Ja.
bei Kindern hat man dann Verständnis, oder ich jetzt, vielleicht auch berufsbedingt, aber bei Erwachsenen muss man dann auch wieder sagen, nein, der Mensch hat diesen Aspekt einfach noch nicht gelernt. Das, erfordert dann Verständnis. Und dann muss man sich vielleicht mal wirklich virtuell auf die andere Seite des Tisches setzen.
Ja, genau, weil wir gehen ja ganz oft davon aus, dass was für uns logisch ist und verständlich ist, für ja, das Gegenüber genauso logisch und verständlich sein müsste, aber dabei vergessen wir eben ganz oft, dass wir also ganz andere Geschichten haben, ganz anders aufgewachsen sind, aus einem anderen Elternhaus kommen. Ne? Du hast gerade jetzt das Beispiel eben genannt, wir kommen aus dem Elternhaus, da waren die Eltern selbstständig, ist ganz andere Voraussetzungen als bei jemand anders. Ne? Und das sind ja nur Kleinigkeiten, ne? Aber wir haben ja alle unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht. Wir sind mit unterschiedlichen Glaubenssätzen, die wir auch übernommen haben, aufgewachsen. Und deswegen sehen wir alle die Welt eben auch aus ganz unterschiedlichen Brillen. Und das finde ich immer, ja, wichtig. Das habe ich früher, also als ich jünger war, natürlich auch noch nicht so gemacht. Und ja, aber das hat sich bei mir tatsächlich so ganz tiefliegend verändert. Und seitdem bin ich auch viel entspannter, ne? Das macht ja auch ganz viel mit einem selber, ne? Weil man sich ja dann nicht getriggert oder genervt oder, ne? Also Ungeduld ist ja auch so ein Gefühl, ne? Das ist ja kein angenehmes Gefühl. Und ja, ich glaube, über Verständnis kommt auch ganz viel Leichtigkeit und Unbeschwertheit ins eigene Leben. Und das kann ich eigentlich immer nur empfehlen, dass wir uns immer mal die Brille von dem Gegenüber anziehen und eben auch nicht davon ausgehen, dass der das jetzt ne, mit einer bösen Absicht irgendwie uns gegenüber macht, sondern dass der einfach die Welt aus einer anderen also anders wahrnimmt als wir selbst. Und das ist ja auch interessant. Also ich versetze mich da noch mal da rein und denke, ah, voll spannend, weil ich bin ja zum Beispiel noch jemand, ich reise ja auch gerne in andere Länder. Und ich finde, dass wenn man sich so in einen anderen Menschen reinversetzt, ist das eigentlich auch immer wie eine kleine Reise in eine neue Welt. Ja.
Ja, genau. Also genau, andere kulturelle, familienkulturelle Hintergründe, also nicht sozusagen nationenkulturelle, sondern familienkulturelle Hintergründe
Genau.
mit erfahren. Ja.
Ja.
Also interessante Sichtweise, ja. Sollte ich mir vielleicht mal was für meine Arbeit mitnehmen. Das passt schon ganz gut.
Ja, aber schön auch, dass du mit Kindern arbeitest. Ich finde, das ist auch immer, ja, das ist ja da eigentlich, wo wir alle ansetzen müssen, ne? Ich denke immer, das, was ich jetzt so im Coaching gelernt habe, wenn wir das alles schon irgendwie in der Grundschule gelernt hätten, dann wäre die Welt sowieso schon ein friedlicherer Ort. Und deswegen ist es ja auch total schön, dass du in deinem Job ja, so einen Einfluss auch nehmen kannst, ne? Auf die Entwicklung von Menschen.
Ja, also das Thema jetzt hat mich tatsächlich so interessiert, dass ich jetzt auch überlege, mit dem Gesundheitsamt zusammen da auch Prävention zu machen. Weil ich denke, ich arbeite auch mit Erwachsenen, aber bei den Kindern, bevor die richtig in die Pubertät kommen, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr bewirken. Selbststärkungskonzept und so. Also ich
Ja.
glaube, das hat auch nochmal jetzt so ein bisschen beruflich da, dass ich die Kollegin angerufen habe und gesagt, können wir nicht da mal was so Prävention Essstörung machen? Es wird so viel Prävention gemacht, kann man nicht da in die Richtung mal arbeiten? Ja, mal schauen, was draus wird.
Ja, da drücke ich die Daumen. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool. Und sag mal, darf ich nochmal dahin zurückgehen, dass du ja gesagt hast, du hast auch eine Therapie gemacht. War tatsächlich dein Essverhalten ein Grund für die Therapie oder hast du erst in der Therapie herausgefunden, dass das da irgendwie, dass andere Gründe dein Essverhalten beeinflussen?
Nee, das war tatsächlich so, dass ich eine Phase hatte, die sozusagen während oder nach der größeren Abnahme 2015, 2016, da habe ich wirklich mal 60 Kilo auch in einem Jahr verloren. Das war wirklich, wirklich, wirklich viel.
Ja.
Davor wog ich aber auch wirklich, wirklich viel. Also da bin ich von 140 auf 80 Kilo damals runter, was bei meiner Größe von Mitte 1,70 und Leistungssport eigentlich immer, immer so ein bisschen mein Rahmen war. Und dann fühlte ich mich so, ich konnte es nicht genug einordnen und habe da auch meinen ehemaligen Prof von der Uni aufgesucht, der halt Psychiater ist er Beruf, vom Beruf. Auf jeden Fall war er mein Prof und habe ihn dann aufgesucht. Und der hat dann bei Testungen dann das tatsächlich auch als atypische Bulimie rausgefunden, meine Essstörung. Und hat mir auch geraten, einen Therapieplatz zu suchen. Und dann war der nächstfreie so 1,5 Jahre weg. Also auf Kasse bezahlt. Ja, dann habe ich mich aber selber auf die Suche gegeben nach einer selbstzahlenden Variante. Und die habe ich dann auch über ein Jahr gemacht. Und während dieser Zeit halt die Abnahme noch fortgesetzt. Also das war so nach ungefähr 30 der 60 Kilo habe ich mit der Therapie angefangen. Und das dann begleitend noch ein bisschen darüber hinaus auch gemacht. Dann aber ausschleichen lassen, weil es tatsächlich auch natürlich ins Geld ging ganz ordentlich, ne, wenn man das alles selber zahlen muss. Hat mir
Okay.
aber tatsächlich gut geholfen. Und da ging es auch in die Richtung, das zu erkennen. Und ich habe das Gewicht ja auch relativ gut gehalten, weil ich habe ja jetzt nicht alles wieder auf einmal draufgefuttert und so viel auch gar nicht mehr, sondern nur so peu à peu jedes Jahr ein paar Kilochen, die sich so reingeschlichen haben. Und ich bin auch nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten in diese extremen Essanfälle gekommen, die vorher da waren. Also eine 300 Gramm Tafel Schokolade mal eben weg war vorher so der Standard. Und jetzt war es halt dann eher mal drei Duplo. Und das ist ja schon ein entscheidender Unterschied, wenn man das so sieht, ne? Dadurch, das hat mir aber tatsächlich sehr geholfen, dass kann ich, auch wenn jemand sagt, okay, hier, das Programm ist nicht tief genug, dann muss es vielleicht dann doch mal noch mal ein bisschen tiefer gehen. Also das ist manchmal erforderlich, ne?
Ja, total viele machen das Programm ja auch begleitend zu einer Therapie. Also viele sprechen das ja auch mit ihren Therapeuten ab, ne, weil es ist ja auch nicht jeder Therapeut leider immer so ausgebildet, auch was das Essverhalten angeht. Deswegen habe ich das auch gerade gefragt. Magst du unsere Hörer mal noch aufklären, was ist eine atypische Bulimie? Ich kann mir vorstellen, dass da nicht jeder ein
Ja,
Begriff.
genau. Also eine atypische Bulimie ist so, wenn man Essanfälle hat, aber andere Varianten benutzt, um die wieder loszuwerden. Es gibt
Also nicht
mittlerweile ist
das
der Begriff Binge,
Erbrechen, sondern
genau,
andere.
mittlerweile gibt es den Begriff Binge Eating, der ist inzwischen bekannter. Der ist aber keine ICD, war damals. Ich weiß, es kann sein, dass ich das geändert habe, aber keine
Nee, ist
offizielle
immer noch.
Diagnose.
Ja.
Und dann ist die Variante atypische Bulimie, die kann halt sich so äußern, dass man einfach nicht bricht, also sich nicht erbricht, nur manchmal erbricht oder halt exzessiv Sport treibt. Das gibt es auch. Und das ist dann so eine Art Sportbulimie. Bei mir war es zum damaligen Zeitpunkt aber einfach nicht erbrechen. Das war eine Option, die das wollte ich nicht. Kam mir auch gar nicht in den Kopf tatsächlich. Und ich war auch erst irritiert, als der Arzt sagte, atypische Bulimie. Da dachte ich, was ist das denn? Ich breche doch nicht. Also daher, so wird es offiziell bezeichnet, was aber landläufig oder inzwischen auch relativ bekannt ist als Binge Eating Disorder.
Ja, darüber spreche ich ja auch viel. Ich glaube, da wissen die, den Begriff wissen die Hörer schon besser einzuordnen.
Ja.
Aber ja, aber ich finde es total schön, dass du eben eine Therapie auch gemacht hast, dass du dir das selber auch wert warst. Also das finde ich auch, ne, selber auch das zu bezahlen. Das ist ja auch schon mal ein ganz großes Zeichen von Selbstliebe, wenn man sich die Zeit und auch das Geld in die Hand nimmt und sagt, hey, ich möchte wirklich eine Veränderung bewirken und eine langfristige Veränderung bewirken. Und Therapie kann auf jeden Fall nie schaden.
Ich
Das,
glaube, eine Mischung auch von Ungeduld und Selbstliebe, weil ich hatte auch nicht Geduld da noch ein Jahr. Ich war jetzt gerade da in dem Prozess, dass ich das ernährungsmäßig anfasste und da jetzt darauf zu warten, das wieder anzufassen und bis ich da einen Therapieplatz war, da hatte ich einfach auch Sorge, dass ich wieder komplett zurückfalle. Und das muss ich sagen, also so ganz komplett zurückgefallen bin ich wirklich nicht mehr. War so ein stetiges etwas zu viel Essen über 6, 7 Jahre, die da dazu geführt haben, dass ich mich jetzt nochmal ins Programm begeben habe. Aber diese extremen Anfälle, die ich glaube, es war so 2014, 13, 14 hatte, die sind so schlimm nicht mehr wiedergekommen. Selbst in den stressigsten Phasen ist es nicht mehr so viel geworden wie damals. Ne? Muss man
Ja.
auch sehen.
Ja, definitiv sollte man als erstes sehen, weil ich denke, das ist bei dem Thema eh ganz wichtig, das zu sehen, dass man da auch nicht perfekt werden muss, sondern dass man, ja, also dass alles schon eine Besserung ist, ja, und dass es auch unrealistisch ist, manchmal zu sagen, ja, okay, ich will das Thema jetzt ganz loshaben, ne? Wenn man es so viele Jahre hat, dann ist es normal, dass man ab und zu auch mal wieder in alte Muster verfällt oder mal einen Rückschlag hat oder so, und dann ist eben die Kunst und der Schlüssel zum langfristigen Erfolg auch wirklich einen Umgang damit zu finden. Ne? Und selbst wenn es sowas ist wie du jetzt, ne, du hast da schon eine ganz gute Lösung für dich gefunden und hast dann aber auch, ne, da kommt deine Lösungsorientiertheit wieder zum Vorschein, gesagt, okay, dann mache ich halt nochmal ein Programm und frische das alles auch mal wieder auf, beschäftige mich mal eine Zeit lang wieder intensiv damit, ne, und tu da einfach mal wieder was für mich, weil ich gemerkt habe, jetzt ging es halt eine Weile lang wieder ein bisschen in die Richtung, in die ich ja, in die ich eigentlich nicht mehr wollte, und da das Steuer einfach umzureißen, ja, ist halt auch total ja, gut, dass du da das so angehst. Und ich glaube, so sollten wir das langfristig immer auch im Auge behalten und immer auch mal wieder bereit sein, was zu tun. Weil jeder hat, sage ich auch immer, so ein Lebensthema, was auch in bestimmten Phasen einfach uns teilweise wieder einholt. Und das ist dann aber kein Schwarz-Weiß, oh Gott, jetzt bin ich wieder genauso wie früher und alles ist wieder so, sondern das ist dann einfach in dem Moment so. Aber alles, was wir davor auch gelernt haben, ist auch nicht ausgelöscht, ne? Also wir können ja auch immer wieder die Spur wechseln.
Und es ist halt nicht möglich, also jetzt wie bei Nikotin oder Alkohol, die totale Abstinenz
Genau.
mit allen Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist, wir lernen halt mit der Droge umzugehen,
Ja.
also im besten Falle. Das lernen die wenigsten Alkoholiker, dass sie in irgendeiner Form noch mal jemals ein Glas Sekt zu Silvester trinken können. Das hat auch Vorteile, dass man sich im Notfall doch wieder auf seine Droge, zumindest in einem ganz kleinen Maß, zurückrufen kann. Also wenn ein Alkoholiker, einem trockenen Alkoholiker ein Glas Sekt gibt, kann das schon der totale Rückfall sein. Da aber jemand, der esssüchtig ist, in irgendeiner Form oder eine Essstörung hat, ja sein Leben lang weiter isst, haben wir keine andere Wahl, als uns damit auseinanderzusetzen mit dem Thema.
Eben, man muss
Ja.
sich damit auseinandersetzen. Und das macht es eben auf der einen Seite super schwer. Und deswegen meinte ich auch vorhin, dann sollte man zumindest gucken, dass man vielleicht sich von manchen Lebensmitteln fernhält,
Ja.
wenn man das kann. Ja, dass man sich da so ein bisschen eine Struktur aufbaut und sagt, okay, das sollte ich einfach nicht machen, weil das bringt mich in die Bredouille. Aber auf der anderen Seite eben ist das auch ein Learning. Aber deswegen finde ich es eben auch ganz wichtig, das immer wieder zu sehen, dass das ganz normal ist, dass man auch mal wieder einen Rückschlag erleidet oder eben auch mal also über einen gewissen Zeitraum wieder ein altes Muster fällt, ne? Und man muss einfach lernen, dann schneller da wieder rauszukommen. Das ist das Wichtige. Und da nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu gehen, zu sagen, okay, jetzt ist alles vorbei. Ja.
Also realistisch betrachtet beschäftigt mich das jetzt wahrscheinlich seit fast 40 Jahren. Ich habe ja gar nicht, kann ja gar nicht genau sagen, dass es, wann es angefangen hat. Es wird mich auch die nächsten 40 Jahre, wenn ich dann so alt werde, beschäftigen. Immer mal wieder und immer wieder mit Achtsamkeit und immer mal wieder den Lifestyle-Plan anpassen. Vielleicht werde ich nicht ewig dein PDF-Sheet benutzen, was ich mir aber natürlich als Blanko trotzdem gespeichert habe. Aber dass ich immer mal wieder für mich nochmal nachdenke. Okay, ich habe jetzt eine andere Situation. Die Kinder sind aus dem Haus, andere Varianten, andere Arbeit. Ich muss nochmal gucken, dass ich doch wieder anders das anarbeite. Es gibt keinen mehr im Haus, der noch Nutella und Weißbrot möchte. Dann kann ich es vielleicht doch rausschmeißen. Oder, ne?
Genau.
Man ist vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht, man arbeitet nicht mehr und dann fehlt einem die Tagesstruktur. Dann muss man auch wieder anders das Ganze variieren. Und dass so wie andere Menschen, die ihre Themen haben, theoretisch oder bestenfalls immer wieder reflektieren. Also wenn jemand ein Workaholic ist, muss der auch dann mit 65 reflektieren und sagen, was mache ich jetzt? Und ne, so ist dann auch für jemand, der esssüchtig ist oder sonst irgendwas ist, muss immer wieder gucken, okay, neue Lebensphase, was nun, wie der
Ja.
Ostfriese sagt. Ne?
Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und du hast ja 9 Kilo, habe ich gelesen, in deinem Feedbackbogen abgenommen.
Genau.
Bist du da jetzt schon am Ziel oder möchtest du, also erstmal herzlichen Glückwunsch, das hört sich wahnsinnig an. also wolltest du noch mehr abnehmen oder bist du jetzt wieder fein mit deinem Gewicht? Bist
Nein, ein bisschen muss noch, ne? Also ich bin noch jetzt noch um etwas über 10 Kilo auf jeden Fall von dem entfernt, was ich dann, damit ich wieder auf die alte Marke komme. Also die sollten schon noch gehen, aber die haben Zeit. Letztendlich sind mir aber die Kilos dann auch ein bisschen egal. Bei mir ist es so, dass ich halt mich auch nur einmal die Woche wiege, in dem Studio, in dem ich fast täglich dann auch meine Übung mache, ist so eine Körperfettanalysewaage. Und da habe ich so mein Ziel, dass ich in den Bereich komme, wo diese Analysewaage wieder zeigt, gesunder Körperfett für jemanden, der 46 Jahre alt ist, dann wahrscheinlich.
Ja.
Das ist mehr so mein Ding. Ob da dann jetzt 80, 83, 85 oder 78 steht, ist mir, oder vielleicht auch 90, ist mir egal. Ich möchte gerne, dass dieser nette Balken, der gerade noch so auf dunkelorange steht, dann wieder auf grün ist.
Ja, also das war sozusagen auch dein Antrieb, da einfach wieder auch dich gesund zu fühlen oder auch gesund zu sein.
Ja, nun ist auch ja, wie gesagt, ein Teil meines Jobs ist nun mal auch als Trainerin zu arbeiten. Und wenn Jahreszahl höher wird, ist die Belastung für die Gelenke auch mit der Gewichtszahl nochmal schwieriger. Und kann das nicht so machen. Also ich kann das Level halten, aber es ist halt viel, viel anstrengender mit 10 Kilo mehr oder mit 20 dann ja sogar, mit 20 Kilo mehr als mit 20 Kilo weniger. Oder
Ja.
mit 20 oder 15% Körperfett mehr, wenn wir davon reden, ne, als mit weniger. Das ist einfach so. Ich möchte gerne beide Jobs, die mir beide total viel Spaß machen, auch noch lange machen können. Und der eine, der als Trainerin im Sportverein aktuell, würde halt wegfallen, wenn das Körperfett so hoch bleibt und die Gelenke das dann irgendwann nicht mehr können. Also das war tatsächlich mein Hauptantrieb optisch. Ich bin nicht, nein, ich bin tatsächlich völlig uneitel. Also mein Thema ist tatsächlich Fitness und ich habe ein sehr hohes Leistungsmotiv. Das war mir dann auch bei den Werten nochmal klar geworden. Und die Leistung, die ich bringen möchte, kann ich im Moment nur unter sehr hohem Aufwand bringen. Und das wird schwieriger mit steigendem Alter. Und das muss gesagt, dann kann ich zumindest an der Schiene jetzt wirklich nochmal dran drehen, dass das Gewicht einfach runtergeht.
Ja, und bist du da aber guter Dinge, also jetzt auf deinem Weg?
Also, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich bin mir ganz sicher, dass dieses System funktioniert.
Das hört sich nicht doof an. Warum denken wir das immer?
Also
Ist ja
ich habe
schön, wenn wir immer an
ganz
uns zwei
klare
sind, da denken
Formen
wir nie, dass
kennen.
das sich doof anhört. Aber wenn wir von was überzeugt sind, dann haben wir immer den Eindruck, dass sich das doof anhört. Dabei kommt ja auch immer alles so, wie wir denken, wie es kommt. Deswegen sollten wir auch immer davon
Ja,
ausgehen.
also diese, du hast ja so Stufenpläne, wo man sagt, okay, bis dann und dann möchte ich das und das. Und da ist als nächstes wollen wir im Sommer dann, das haben wir schon mal öfter gemacht, nochmal eine mehrtägige Alpenüberquerungswanderung machen. Und da habe ich dann schon mal gedacht, okay, da sollte dann der Körperfettanteil schon mal Richtung 30 gehen, dass ich nicht so viel tragen muss, 30%. Das wäre so das Sommerziel und das Winterziel, also das Jahresendziel, wären dann die 25, die für Frau in meinem Alter als als grün eingestuft wird, sozusagen. Ne, also so Bodybuilder-Maße von bei Frauen 12 oder 15 finde ich völlig verrückt. Das ist auch nicht mein Ziel, aber so die als gesund, einigermaßen gesund eingestufte Variante wäre so mein Ziel fürs Ende des Jahres. Und
Das
da bin ich
schaffst du.
mir
Ich freue mich schon
sicher,
auf
dass
die
das
Mail, die du mir
erreichbar
geschickt
ist.
hast.
Ja.
Wenn du es
Ja.
geschafft hast, bin ich mir ganz, ganz sicher.
Genau. Und wenn es dann der 17. Januar ist und nicht der 31.12., ist das auch egal, weil das ist kein Schwarz-Weiß. Oder es ist der 14. Februar, ist auch völlig wurscht, es ist ja kein Schwarz-Weiß. Ich habe ja nicht versagt, wenn ich da noch eine 27 oder eine 28 Ende des Jahres stehen habe. Es
Ja.
kommt ja von über 30 und von dann ist es doch gut.
Ja, definitiv. Sehr schön. Ich hoffe, das hast du auch aus dem Programm so mitgenommen, weil das mir auch immer
Oh.
ein großes Anliegen ist, zu sagen, es kommt ja nicht auf den Tag an, ne? Also weil sich ja viele dann auch so festbeißen an dem Ziel oder an dem Datum. Und auch das überprüfen wir immer, ne? Wir machen ja in Schritt 3 das Ziel und dann in Schritt 8 schauen wir auch nochmal, wie realistisch habe ich mir das gesetzt, weil das ist ja auch oft nur eine Vorstellung, ne? Wir kalkulieren dann und denken, ja, okay, ne, ist. Könnte 1 Kilo die Woche oder 500 Gramm die Woche oder sowas ist realistisch. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Und das wissen wir immer erst, wenn wir die Erfahrung machen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir uns da immer ja auch genügend Zeit geben, weil wenn wir jede Woche irgendwie oder jeden Monat unsere Zwischenziele nicht erreichen, dann ist das halt super demotivierend. Und das führt dann eher dazu, dass wir am Ende das Handtuch schon auf dem Weg irgendwann schmeißen, weil wir einfach keine Motivation haben. Und dann lieber ein bisschen langsamer, da sind wir wieder beim Thema Geduld.
Ja.
Und aber motiviert, weil es macht einem einfach auch Spaß und ist motivierend, wenn man irgendwie seine Ziele erreicht, seine Zwischenziele. Und damit ja, erhöhen wir einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende unser Endziel auch wirklich erreichen. Und ob das dann ein paar Wochen vorher oder später ist, ist eigentlich total wurscht. Weil wir fühlen uns
Ja,
ja auch
also
gut, wenn wir
das
da
Programm hatte ich mir
angekommen sind.
jetzt auch gesagt. Ich hatte gesagt, also super optimal, wenn alles super toll läuft und alles, also mein Körper so mitspielt, wie ich denke, wären es das 10 Kilo. Und dann sind es 9 geworden. Und, aber ich habe gesagt, und suboptimal, wenn es so gar nicht gut läuft und ich komme nicht rein, dann sind es halt nur 5 Kilo. Und dass ich den 10 so nahe gekommen bin, das ist für mich einfach ein Riesenerfolg. Könnt jetzt auch sagen, oh Gott, ich habe die 10 nicht gepasst, das ist ein Scheißprogramm, ich schmeiß alles hin. Ist aber ja Unsinn, ne? So, man muss da ja
Eigentlich
irgendwie.
ja, aber oft sind wir dann so, ne? Dann sind wir so kritisch. Es gibt auch viele Menschen, die haben sich, deswegen mache ich auch mal das Ziel hinter dem Ziel, ne? Was wir jetzt so eigentlich erreichen, weil ja auch die Zahl auf der Waage oder sowas immer nur eine Vorstellung davon ist, wie wir uns eigentlich fühlen wollen, ne? Damit also mit der Zahl assoziieren wir ein bestimmtes Gefühl und deswegen wollen wir das ja erreichen, nicht um eine Zahl zu lesen, sondern um uns auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen. Und wie viele Menschen kenne ich, die Riesenabnahmen geschafft haben und dann irgendwie bei den letzten 2, 3 Kilo irgendwie die Motivation weg war, klar, weil der Leidensdruck auch einfach geringer war. und sich dann aber da so festbeißen, weil sie diese 2, 3 Kilo nicht noch auch noch geschafft haben, dass dann ganz oft, ne, wieder zurück zum emotionalen Essen durch den Frust, den man dann hat, und dann die Kilos wieder draufkommen. Also auch da finde ich es immer wichtig, dass man sich bewusst macht, was will ich eigentlich erreichen? Und ne, das kann genauso gut sein, dass man das 3 Kilo, 5 Kilo vorher schon erreicht hat, das eigentliche Ziel.
Also es gibt ja genug Beispiele, ob es jetzt aus diesen einschlägigen Fernsehshows oder aus sonst irgendwas ist, wo man diese Instagram-Profile über 6, 7, 8 Jahre verfolgt. Irgendwann sind die Profile dann gelöscht. Das hat ja bestimmt irgendeinen Grund. Manchmal tauchen die dann wieder auf und dann steht dann, ich versuch's nochmal und haben alles wieder zugenommen oder tauchen dann nochmal in der diversen Fernsehshow auf oder. Das ist ja so häufig, aber da muss ich auch sagen, daran sieht man ja auch, das ist ja kein Beinbruch. Das passiert ja ganz vielen. Das passiert auch denen, die vielleicht irgendwann mal Geld in einer Fernsehshow gewonnen haben, oder? Da muss man sich dann auch sagen, okay, Krönchen richten. Dann war der alte Weg vielleicht nicht ganz optimal, zumindest nach Abnahme. Da müssen wir jetzt den Weg nochmal gehen und biegen dann aber, wenn wir das Ziel nahezu erreicht haben, dann mal anders ab. Das ist, dass auch diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, ich habe die verlorenen Kilos wieder drauf, ist mir ja auch zumindest in Teilen passiert, dass wieder was draufgekommen ist. Bei allem, was ich wusste, trotzdem, ja, dann habe ich gedacht, okay, dann war der Weg jetzt nicht der richtige, zumindest nicht nachhaltig. Da musst du dann nochmal gucken, dass wir da jetzt nochmal anders rangehen. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig für diejenigen, die auch den Podcast hören und sagen, naja, ich habe ja bis jetzt immer wieder zugenommen. Warum sollte ich nach Julias Programm nicht wieder zugeben? Naja, wenn man immer den gleichen Weg geht, kommt man immer an die gleiche Stelle. Das ist auch beim Autofahren so. Ne? Da muss man vielleicht mal einen anderen Weg probieren. Ob das jetzt der für mich endgültige Weg ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht passt er jetzt für 5 Jahre und dann muss ich noch mal einen anderen Weg probieren. Weiß ich nicht. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass dieser Weg gerade für mich passt. Genau.
Ja, super schön. Hast du vielleicht noch abschließend noch ein, zwei Dinge, die du aus dem Programm für dich mitgenommen hast, die du vielleicht auch an die Hörer noch als Motivation weitergeben möchtest?
Ja, was ich mitgenommen habe, war tatsächlich das auf die Werte schauen.
Was heißt das genau?
Was, dass man nochmal schaut, was sind meine Werte, was ist mir wichtig im Leben, dass die Sachen zum einen die Abnahme hindern als, oder hemmen können oder sowas, wenn man zum Beispiel den, das hat oft mich gehemmt bei so Sachen wie vorgeschriebenen Ernährungsprogrammen. Einer von meinen Werten ist halt Freiheit. Dass mir das wichtig ist, sagen wir mal so, ja, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Unabhängigkeit, sowas. Und dass mir klar geworden ist, warum, keine Ahnung, so ein vorgeschriebener Ernährungsplan bei mir absolutes Widerwillen hervorruft. Denn wenn man den Wert hat, funktioniert das einfach nicht.
Und wie hast du das für dich dann umformuliert?
Dass ich habe es für mich dann umformuliert, durch meine Individualität zum Erfolg kommen. Und dass ich sozusagen das als Stärke sehe, dass ich individuell bin und meine eigenen Wege gehe. So habe ich es für mich umformuliert.
Sehr
Dass es
schön.
mich nicht mehr hemmt, sondern dass meine Individualität, mein individueller Plan mich jetzt sozusagen dann dahin bringt, wo ich möchte.
Ja, da bist du ja schon fast, also bist du auf einem guten Weg. Hat geklappt.
Ja. Ja, also das ist aber auch für mich, egal was kommt, ich weiß jetzt auch für mich zukünftig, ich brauche mir kein Buch mit Ernährungsplänen zu kaufen. Vielleicht eins mit Rezepten, weil darauf kann ich mich einlassen. Das ist okay, dass da vorgegeben ist, wie viel Salz reinkommt, sonst schmeckt es halt nicht. Aber nicht mit irgendwelchen Plänen. Das bringt einfach für mich nichts. Andere brauchen diese Struktur. Die sind gerne unter einer engen Führung. Für die ist das okay. Sollen sie machen.
Ja.
Ne?
Also wäre dein Tipp einfach auch das eigene Wertesystem, was wir ja in Schritt 7 machen, weil zu reflektieren, zu gucken, was ist mir wirklich wichtig und welche Werte, die ich im Moment lebe, stehen sozusagen im Widerstand zu dem, was ich gerade erreichen will und wie könnte ich die vielleicht für mich dann umwandeln?
Ja, genau so. Ja, das ist auch genau insofern umwandeln, dass auch eine Gewichtsreduktion keine Ein bei mir war es jetzt auch keine Einschränkung und Freiheit bedeutet. Ich habe ja noch alle Freiheiten. Ich kann ja trotzdem essen, was ich will. Wenn ich das unbedingt will, tue ich das.
Genau.
Genau. Ja, und dann das andere, was ich gerne mitgeben würde, wäre tatsächlich, wie gesagt, ich arbeite halt viel im Sport und auch mit allen unterschiedlichen Menschen. Das, was du auch immer sagst, nur weil alle ins Fitnessstudio gehen oder ich vielleicht auch, ist das nicht für jeden was. Aber Bewegung ist total wichtig und natürlich haben mir meine vielen gesammelten Bewegungskalorien, die ich durch meine Aktivitäten habe, geholfen bei der Abnahme jetzt. Klar, kann ich dadurch vielleicht ein bisschen mehr am Tag essen als jemand, der gar nichts macht, ohne Frage. Aber sucht euch was, was euch Spaß macht. Ich habe so oft Menschen bei mir in den Sportkursen, die kommen zu mir, weil die sagen, ja, ich muss ja mal was machen. Die hassen es aber in einer Sporthalle oder in einem Raum mit vielen zu tun. Das sind Individualisten, die mögen eigentlich auch vielleicht auch gar nicht so sehr die anderen Menschen oder was auch immer. Oder die mögen keinen Sporthallengeruch, weil sie ein Reck- und Barrentrauma haben oder was auch immer. Probiert es aus und sucht euch was, was euch Spaß macht, damit ihr für euch und eure Gesundheit euch bewegt. Nicht zum Abnehmen, sondern weil der Körper es braucht, diese Bewegung. Wir sind halt eigentlich Steppentiere, die den ganzen Tag durch die Steppe laufen und nicht Bürositztiere. Und deswegen sage ich immer, macht doch das, was euch Spaß macht. Geht, probiert es mal beim Zumba, probiert es beim Schwimmen, von mir aus. Macht Yoga, was auch immer. Alles mal ausprobieren. Die meisten Vereine und Sachen bieten es an, dass man es auch mal ausprobieren darf. Und es tut einfach gut. Mir hat es tatsächlich dann ja auch geholfen, weil ich einfach ein bisschen mehr essen darf, dadurch, dass ich mich viel bewege. Aber lasst euch nicht zu irgendwas zwingen, weil der Arzt sagt, ihr müsst jetzt Reha-Rückensport machen. Wenn euch das nichts ist, dann geht im Wald spazieren oder was. Das ist so mein Wort zum Ostersonntag sozusagen, den wir doch gestern hatten hier.
Ja, vielen Dank.
Also aus dem Aspekt, weil ich sage, es bringt nichts. Zwingt euch nicht, sucht euch was, was Spaß macht. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der nicht irgendwas hat, was ihm Spaß macht.
Ja, also oder eben man sich die Chance einfach auch gibt, das herauszufinden, weil das ist oft eben, manchmal wissen wir es noch nicht, was uns Spaß macht, aber diese Offenheit halt einfach zu haben, Dinge auszuprobieren und auch mit der Einstellung daran zu gehen, zu sagen, es könnte sein, dass mir Sport sogar irgendwann mal Spaß macht oder eine gewisse Sportart Spaß macht, dass ich die einfach nur mache, weil ich sie gerne mache, ne? Weil Sport ja so verknüpft ist bei uns mit oh, Sport ist Mord und man muss Sport machen zum Abnehmen, man muss Sport machen, um gesund zu sein, muss, muss, muss. Aber wie du sagst, eigentlich wollen wir Menschen uns bewegen und Bewegung macht Spaß und da ja, muss man einfach nur die Art der Bewegung für sich finden, die einem selber Spaß macht. Und dafür sollte man sich halt einfach das Selbstwert sein, Dinge einfach auszuprobieren, offen und neugierig sein.
Und da ich ja auch schon, sag ich jetzt mal, wirklich sehr viel schlanker war und auch dicker war und alles, kann ich euch sagen, ich bin immer angeguckt worden. Egal, ob ich mit 80 oder 140 Kilo ins Fitnessstudio gegangen bin, die haben immer geguckt. Immer. Es wird immer geguckt. Es werden immer andere Menschen angeguckt in Studios, in Sporträumen, weil die Menschen neugierig sind. Denen ist völlig egal, wie viel Kilo ihr wiegt. Die gucken immer. Die wollen gucken, warum ist die Hose rot, warum ist die Mütze gelb, warum hat der Mensch braune Haare oder mir ist gerade langweilig, weil ich auf den Geräten doof rumlaufen muss und ich gucke einfach an, wer vorbeiläuft. Also das kann ich
Und was
wirklich
man da
sagen.
auch nicht vergessen darf, ist, und jeder ist trotzdem auch viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Die gucken auch, ob du guckst, was jetzt bei dir nicht stimmt, ne? So wie du auch mit dir selber beschäftigt bist, weil du denkst, die gucken alle. Und mit deinen Unsicherheiten, so ist jeder auch mit seinen Unsicherheiten auch immer total busy.
Gerade im Fitnessstudio, es ist ja auch nicht besonders spannend, da irgendwelche Geräte vor und rückwärts zu bewegen oder auf so einem Laufband zu laufen. Was soll man denn da tun, außer Leute anzugucken, die durch die Tür kommen? Muss ich immer sagen, denen ist halt langweilig. Die drücken die Geräte nach vorne, wenn die einen anstrengenden Zumba-Kurs machen, da guckt gar keiner. Die sind so mit sich selbst beschäftigt, die gucken nicht. Die kriegen ihre Füße nicht sortiert und die gucken garantiert auf keinen anderen. Die passen nur auf, dass sie nicht fallen.
Das bin
Ja.
ich. Also, liebe Vera, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du hast vorhin gesagt, du bist sogar im Urlaub. Deswegen wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Urlaub und ja, freue mich sehr über deinen Input. Und dass du meine Teilnehmerin warst, dass du mir einen Vertrauensvorschuss geschenkt hast. Und ja, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit heute.
Danke, dass ich da sein durfte und allen, die noch starten, viel Erfolg.
Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel Motivation, Inspiration aus dem Interview mit der lieben Vera für dich mitnehmen konntest. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat oder dir einfach generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder ihn einfach auch an Menschen weiterempfiehlst. Dann nochmal der kleine Reminder, 29.12. haben wir hoffentlich ein Date zu meinem neuen Wunder-Workshop. Wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Und wie gesagt, anmelden kannst du dich über den Link in den Shownotes oder auf shinecoaching.de, denn im Reiter nur für dich. Oder du kommst mich einfach bei Instagram besuchen und da findest du mich unter julia_shinecoaching. Genau. Und dann würde ich sagen, genug gequatscht für heute. Jetzt wünsche ich dir wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon, wenn wir uns nächsten Dienstag zu den Rauhnächten wiederhören. Mach's gut, bis bald, deine Julia.